wenn ich hier ausrutsche, nicht gut, aber ich werde nicht sterben. Und dann ist es tatsächlich passiert. Ich bin ausgerutscht in der Mitte des Schneefelds. Ich hatte mich überschlagen und bin so im Geröll gelandet. Ich brauchte keine Hilfe, aber so das Gefühl, jetzt einfach ganz alleine zu sein, war schon krass. Freundinnen von mir sind wirklich eine Woche mitgelaufen im Regen. Und ich hatte große, große Angst, dass sie absagen. Und als sie dann gesagt haben, wir kommen trotzdem, scheiß auf den Regen. Das war so ein schönes Gefühl. Was sicher eines der größten Learnings war, ist, fang einfach mal an. Du kannst immer noch aufhören, wenn es dir nicht gefällt, wenn es zu streng ist, was auch immer. Probier es einfach aus. Ja, du gehst auf einen Selbstfindungstrip, das hat mich so gestört, wenn man die Wanderung dann damit abgestempelt hat. Aber ich muss schon sagen, wenn du sowas machst, du kommst schon ein bisschen verändert zurück. Und am Schluss bin ich zurückgekommen und wenn jemand gefragt hat, was war das Schönste, dann habe ich gesagt, ja, die Begegnungen. Und das hätte ich niemals erwartet. Also ich hatte so viele Momente, wo ich große Angst hatte, sei es wegen Gewitter, die Herdenschutzhunde, wenn die auf einen losrennen und bellen wie verrückt. Ich habe es mehrmals erlebt, dass mir Kühe auch nachgerannt sind. Und du weißt halt nie, halten sie vor dir an, überrennen sie dich. Aber um die Liste der Ängste vielleicht noch abzuschließen, ich hatte auch Angst vor.
Ich freue mich sehr, denn wir sprechen heute über dein großes Abenteuer, das du vor einigen Jahren, muss man ja schon sagen, erlebt hast. Aber da ist ja so viel steckt ja dahinter, was du von der ersten Idee, die dann umgeworfen ist, dann ist es was anderes geworden. Dann kam ja noch das große C-Wort, von dem ich hoffe, dass es irgendwann mal vorbei ist und nicht mehr Thema des Podcasts ist. Aber es gehört jetzt in der Geschichte noch groß dazu, weil deine Reise ja dort angefangen hat. Erzähl mal, worüber geht's heute? Worüber sprechen wir heute?
Wir sprechen heute über meine viermonatige Wanderung in den Alpen. Ich bin im ersten Corona-Sommer 2020 100 Tage dem alten Hauptkamm entlang gelaufen. Das ist die Rote Via Alpina und die startet in Monaco und endet in Trieste. Und die habe ich alleine gemacht. Also ich bin gewandert mit meinem großen Rucksack, mit Zelt drin, mit Gaskocher. Ich war selbstversorgend unterwegs und das war bisher mein größtes Abenteuer in meinem Leben.
Ja, das ist total irre. Wir haben hier schon mal einen Gast gehabt, der die gelbe Via Alpina gemacht. Und du hast jetzt diese gemacht und es liest sich, du hast ja ein Buch darüber geschrieben, von wegen, also so heißt es, von wegen. Und es ist sehr, sehr spannend, wie du darüber erzählst, wie du halt eben, weil es gehört immer eine gewisse Kunst dazu. Ich lese ja sehr viele Bücher hier für den Podcast. Diese relative Monotonie, die sich irgendwann ausbreitet bei 100 Tagen, weil die Tage sind ja relativ ähnlich, es zu schaffen, diese abwechslungsreich aufzuschreiben. Und ich finde, das hast du ziemlich gut hinbekommen.
Danke für das Kompliment. Das freut mich natürlich sehr, weil ganz ehrlich, ich habe mir auch gedacht, ich wandere ja jeden Tag, irgendwie passiert doch immer das Gleiche und trotzdem hatte ich jeden Abend irgendwie eine Story und ich hatte dann ja einen Blog gemacht, aber eigentlich aus dem Grund, weil ich ein bisschen faul war und dachte, ja, ich möchte nicht meiner Familie einzeln erzählen, was ich gerade so erlebe. Und dann gab es diesen Blog, aber auch, weil es für die Rote Via Alpina bis 2020 praktisch keine Informationen gab. Also es gab kein Buch, kein Wanderführer. Ich hatte einen Blog dazu gefunden und die uralte, damalige Via Alpina Webseite und deshalb habe ich dann den Blog gemacht und jede Woche einen Post, also einen Beitrag geschrieben. Und irgendwann haben das immer mehr Leute gelesen und verfolgt und am Schluss, nach der Wanderung, ich greife vielleicht ein bisschen weit vor, aber haben die mir geschrieben, hey, kommt jetzt noch ein Buch dazu? Und ich dachte so, hä, ihr habt ja schon jeden Beitrag der gesamten Wanderung gelesen. Ich kann euch ja gar nichts mehr Neues erzählen, aber irgendwie habe ich da wirklich so Menschen gefunden, die das sehr interessiert. Und ich fand es ja auch sehr spannend, muss ich ja schon zugeben. Aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das Buch dann auch so viele Leute lesen werden.
Ja, das ist total spannend, weil du ja einfach nur quasi das, was die Leute haben wollten, dann nochmal präsentiert hast. Und das sind eigentlich so die besten Dinge, weil du hast sofort jemanden, für den du schreibst. Du weißt, für wen du es machst und kannst dir die Leute halt so vorstellen und vielleicht läuft es dann so vielleicht ein bisschen einfacher. Wobei ich mir vorstellen kann, weil du ja gesagt hast, es gab ja wenig Informationen. Also diese ganze Recherche, das ist ja immer, wenn man so eine große Wanderung macht, so ein großes Abenteuer, 100 Tage, das sind über 3 Monate. Da ist ja immer erstmal am Anfang ein ganz großes Fragezeichen. Wie geht man das an? Und bevor du dich entschieden hast, die Route Via Alpina zu machen, war ja erstmal noch ein ganz anderer Trail zur Debatte, der PCT, oder?
Genau, richtig. Also bei mir, ich erzähle vielleicht mal, wie das so ein bisschen gestartet hat bei mir mit dem ganzen Weitwanderthema. Ich bin Schweizerin und ich bin in den Bergen aufgewachsen. Also ich bin auch jetzt gerade zu Hause in Flims, das ist in Graubünden. Ich bin, seit ich klein bin, immer in den Bergen unterwegs. Also das hat schon einen großen Teil in meinem Leben. Und lange fand ich dann aber Wandern doof, weil ich bin dann Teenagerin geworden, hatte keine Lust mehr mitzugehen, habe dann am Wochenende andere Sachen gemacht. Und es ging dann relativ lange, bis ich da wieder zurückgefunden hatte. Das war ungefähr mit 20. Und jetzt ist ja Wandern auch bei den jungen Menschen wieder cool. Aber damals, als ich 20 war, das ist vor über 10 Jahren, da war es nicht cool, wenn ich gesagt habe, hey, ich gehe jetzt wandern. Ja, und dann hat das so gestartet. Ich war meistens mit einer Freundin unterwegs. Wir waren so die zwei damals uncoolen, sind dann immer cooler geworden und hatten dann angefangen mit so 2-Tages-Trips. Also für mich war das Highlight eigentlich nicht unbedingt beim Wandern selber, sondern mehr beim draußen Übernachten. Sei es mit dem Zelt oder mit dem Schlafsack, also einfach nur Biwak. Und da habe ich mich dann angefangen zu fragen, hey, wie wäre es echt, wenn ich eine Woche unterwegs wäre und vielleicht auch ganz alleine. Und ich habe zu dieser Zeit ganz, ganz, ganz viele Bücher gelesen über das Weitwandern. Also ich habe wirklich einfach bei Google eingegeben, Weitwandern. Und jedes Buch, was zu dieser Zeit rauskam, also so 2015 bis 2017, hatte ich gelesen. Und da liest du halt sehr viele PCT-Bücher. Also der Pacific Crest Trail, den kennen wahrscheinlich die meisten, die diesen Podcast hören, muss ich nicht groß erklären. Das ist eine der berühmtesten Weitwanderungen der Welt. Sie geht von Mexiko nach Kanada, sind irgendwie über 4000 Kilometer. Und irgendwie hat sich das schon so eine Sehnsucht auch bei mir entwickelt, diese Wanderung zu machen. Ich habe angefangen, intensiver zu recherchieren, was die Route genau beinhält, wie das abläuft, habe von den Trail Families gelesen, was ich natürlich sehr cool finde, weil es gibt auch so ein bisschen Sicherheit. Habe eigentlich geplant, den PCT zu machen. Ich glaube, ich wollte den 2019 machen, ursprünglich. Und dann war ich aber in einem Job, der mir sehr gefallen hat und aber auch sehr fordernd war. Also ich hatte nicht so viel Zeit, dann mich damit zu beschäftigen und habe das Projekt einfach auf die Seite geschoben. Und irgendwie war da aber auch so ein Gefühl von, nein, ich will nicht auf den PCT. Und das erste, also für mich die erste Erklärung war, ja, siehst du, bist du halt nicht mutig genug. Du gehörst nicht zu den Menschen, die sowas Krasses machen. Bis ich dann aber irgendwann ein bisschen mehr darüber rumstudiert habe und gemerkt habe, nein, es ist irgendwie halt einfach nicht die perfekte Route für mich. Also ich will den PCT nicht schlecht reden, aber für mich hat es nicht so richtig gestimmt. Also das heißt, beispielsweise am Anfang läuft man oder geht man ziemlich lange durch die Wüste. Es ist heiß, es ist ja trocken und ich mag das. Ich mag wirklich nicht, wenn es über 25 Grad ist. Es ist nichts für mich. Dann die Wüste hat natürlich auch Schlangen, also Klapperschlangen und so. Und ich mag Schlangen gar nicht. Das wäre so ein weiterer Punkt gewesen, der nicht so zu mir gepasst hat. Und irgendwie ist das Konzept mit den, man muss ja ein Permit lösen, dass man starten darf. Es hat dann eben die Trail Families, was ich recht cool finde. Aber ich wollte alleine sein. Ich wollte nicht irgendwas machen, was alle machen. Und ehrlich gesagt, hat sich auch irgendwas in mir so gestört daran, dass ich in ein Flugzeug steigen würde um nach Amerika zu gehen, um zu wandern. Ich bin ehrlich gesagt auch kein großer Amerika-Fan. Wenn ich doch das Paradies der Alpen zu Hause vor der Haustüre habe. Also ich schaue jetzt gerade auf die Berge. Und daher, irgendwann hat es so Klick gemacht und ich habe gesagt, nein, es wird nicht der PCT. Aber ich kam dann auch zu dieser Zeit auf die Rote Via Alpina, die relativ unbekannt war. Und da wusste ich gerade, das ist meine Route. Das war so wie Liebe auf den ersten Blick. Ich habe sie zwar gar noch nicht gesehen, nur davon gelesen und ein bisschen was gehört. Aber ich wusste, das wär's. Und dann so im zweiten Moment ist mir dann klar geworden, mit etwas Recherche, dass diese Route auch als Königsroute der Weitwanderungen genannt wird. Und da dachte ich, nicht so schlau mit der Königsroute zu starten, wenn du davor nur so einwöchige Touren gemacht hast.
Aber wenn ich eins gelernt habe von den vielen Gästen, die ich hier zu Gast gehabt habe, ist, dass die Erfahrung, die kommt von alleine. Man muss einfach den ersten Schritt gehen und einfach langsam starten und irgendwann kommt die Ausdauer, die Erfahrung und halt eben auch die Erkenntnis, dass man halt alles machen kann. Aber der erste Schritt ist, glaube ich, so der allerschwerste und in dem Fall ist es ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so.
Ja, das stimmt. Ich kann mich auch noch ganz gut an die ersten Schritte erinnern. Ich bin da ausgestiegen aus dem Zug und ich fühlte mich so ein bisschen verloren und dachte, was mache ich hier jetzt eigentlich? Aber ich glaube, so 2-3 Stunden später war ich so, oh mein Gott, ich bin jetzt hier. Ich darf, ich habe jetzt 7 Monate Zeit, kann diese Wanderung machen und es fühlt sich so, so, so gut an. Aber so die Anreise und wirklich zu sagen, ich mache das jetzt, man fühlt sich dann halt total größenwahnsinnig und so ein bisschen, ja, nicht, weil irgendwie ist einfach zu groß, um sich das wirklich vorstellen zu können, was man da gerade vorhat.
Ja, dann hast du noch die nächste Challenge gehabt, halt eben Corona, der 13. März. Ich glaube, alle wissen so ungefähr, was sie an diesem 13. März 2020 gemacht haben und wo sie waren. Das ist so ähnlich wie 9-11, das wissen halt eben auch noch ganz, ganz viele Leute. Und wie ist die in dieser Planung, wie bist du da vorgegangen? Also erstens gab es nicht viele Informationen, wie du schon gesagt hast, über die Rote Via Alpina. Und dann gab es ja jemanden, den du halt irgendwie online gefolgt bist, der irgendwie auch einen Blog gehabt hat, wo du dir ein bisschen was zusammengesucht hast. Aber es gab ja auch die Challenge, Ausgangssperren, wir durften nicht verreisen, wir durften nicht in andere Länder, die Via Alpina verläuft durch verschiedene Länder. Wie bist du mit diesem Thema damals umgegangen? Und dann aber auch gleichzeitig im Anschluss schon mal die nächste Frage, wie sieht das denn heute aus? Weißt du, wie das heute ist? Kann man, also Corona ist ja kein Thema mehr, aber inwieweit hat sich deine damalige Veränderung zu heute verändert? Deine damalige Erfahrung zu heute verändert, sorry.
Okay, ja, also bei mir war es dann so, ich hatte Ende des Jahres entschieden, dass ich meinen Job aufgebe und den künde, um dann im Frühling 2020 die Via Alpina zu starten. Und ich wollte in Monaco starten. Rückblickend würde ich das vielleicht nicht mehr machen, sondern in Trieste starten. Also wo jemand, der wirklich die Route Via Alpina machen möchte, vielleicht das als erster Tipp. Und dann hatte ich ganz, ganz, ganz viel geplant. Ich bin eher so der Typ, der zu viel Energie in die Recherche steckt, weil das gibt mir Sicherheit. Also ich habe da konkret wirklich jede Etappe rausgeschrieben, hatte ein Excel-Dokument, wo ich alle speziellen Informationen eingetragen hatte, sei es jetzt, also natürlich Kilometer, Höhenmeter und so weiter, aber ich habe auch die Pässe angeschaut. Wenn es zum Beispiel ein einfacher Pass ist, habe ich das vermerkt, Easy Pass, oder wenn es dann irgendwie ein super steiler war, vielleicht ein bisschen gefährlicher, dann war das bei mir auch immer notiert. Weil es geht mir auch darum, dass wenn es zum Beispiel regnet, dann kannst du einen Easy-Pass trotzdem noch wandern. Aber wenn es jetzt irgendwie schlechtes Wetter ist und es ist eine sehr anspruchsvolle Route, dann besser vielleicht eine Umgehung wandern. Und dann habe ich auch rausgeschrieben, wo es immer mal wieder einen kleinen Supermarkt gibt, weil ich war ja selbstversorgend unterwegs. Das heißt, ich habe immer so ungefähr für eine Woche Essen mitgetragen und dann musste ich wieder einkaufen. Und in den Alpen gibt es, also man kommt immer mal wieder auf der Roten Via Alpina an einem Bergdorf vorbei und da gibt es eigentlich schon immer mal wieder Einkaufsmöglichkeiten, aber die sind sehr beschränkt. Also da kommt es beispielsweise vor in Frankreich, dass der Supermarkt 2-mal pro Woche offen hat und dann irgendwie nur nachmittags. Und da musst du halt wissen, dass du da nicht irgendwie am falschen Tag ankommst oder nicht irgendwie da spekulierst, morgen kann ich Essen kaufen und dann ist er zu. Ja, also alle solche Details habe ich aufgelistet in meine Excel-Liste. Ich hatte auch ganz eine große Alpenkarte und habe wirklich die Route mal abgezeichnet. Also es gab keine große Karte oder ich habe keine gefunden, also habe ich es wirklich selber eingezeichnet. Und diese große Karte hat mir so ein bisschen ein Gefühl dafür gegeben, was mich erwartet, wo ich durchkomme, welche Regionen es sind. Also ich habe mich da schon mal damit beschäftigt. Und diese Karte hat sich dann natürlich nicht mitgenommen, die war viel zu schwer und viel zu groß, aber ich habe ich bei meiner Mama gelassen und das ist doch etwas recht Cooles. Immer wenn ich eine Krise hatte, hat sie mir ein Bild geschickt und ich hatte das mit so rotem, feinem Stift eingezeichnet und sie hat dann jede Woche nachgetragen mit dickem, roten Stift, wo ich jetzt schon bin. Und dann hat sie ein Foto geschickt und dann hast du so einen super Überblick. Wow, ich habe schon so viel geschafft, so cool. Und es gibt so einen Boost von Selbstbewusstsein. Also ich würde das Video so machen. Ja, was habe ich sonst noch vorbereitet? Ausrüstung hatte ich schon alles. Da war ich wie schon genug erfahren. Da musste ich nur noch kleine Sachen verbessern. Und dann war ich eigentlich ready. Ich wollte, glaube ich, Anfang Mai starten. Es war auch ein Jahr, das nicht so viel Schnee hatte. Und dann eben kam Corona und ich war dann auch durch Corona arbeitslos, weil ich habe in diesem Winter als Skilehrerin gearbeitet. Ja, ohne Skibetrieb hatte ich keinen Job mehr und ich wusste, ich kann nicht nach Monaco reisen für den Alpiner Start. Und das war im ersten Moment ein bisschen ein Schock, weil es brauchte so viel Mut, um dass man wirklich auszusprechen, dass man das machen will, so viel zu planen und alles vorzubereiten und dann hast du das Gefühl, scheiße, jetzt kann ich das gar nicht machen. Ich habe nicht mal Geld, was regelmäßig reinkommt und ja, wie geht's denn jetzt weiter? Und man ist auch so ein bisschen enttäuscht, dass genau dann, wenn man seinen großen Plan verwirklichen möchte und so viel Mut dafür braucht, dass es dann sowas unfassbar Großes auf die ganze Welt zukommt, dass man denkt, ja wow, vielleicht sollte ich einfach nicht gehen. Aber ich habe mir dann überlegt, so schnell lasse ich mich jetzt nicht unterkriegen, weil ich wollte das wirklich sehr. Und habe dann mir überlegt, okay, die Grenzen sind geschlossen, aber in der Schweiz darf ich mich noch relativ frei bewegen. Und habe dann einfach geschaut, ja okay, Monaco, die Route geht dann bis zur Schweiz, also bei Genf in der Nähe kommt die Route in die Schweiz. Ich gehe dann einfach mal dorthin und laufe durch die ganze Schweiz. Es geht 5 Wochen ungefähr und dann schaue ich weiter. Weil zu diesem Zeitpunkt gab es schon so ein bisschen Informationen aus den Medien, dass wahrscheinlich die Situation sich über den Sommer beruhigt, dass es Lockerungen gibt, auch bei den Grenzschließungen. Und dann dachte ich, hey, gut, ich starte mal durch die Schweiz und schaue dann weiter. Und dann bin ich schlussendlich eben eigentlich fast beim Genfer See gestartet, bin einmal durch die Schweiz gelaufen, es hat gut geklappt, außer es hatte zu dieser Zeit halt noch sehr viel Schnee in der Schweiz in den höheren Lagen und ich konnte nicht mehr länger warten, weil die Zeit rannte mir davon. Ich habe ja nur eine Sommersaison Zeit und es sind 161 Tagesetappen. Also das ist eigentlich fast zu viel für einen Sommer. Und bin dann aber gelaufen und irgendwann sind die Grenzen wieder geöffnet worden. Ich konnte weiter nach Italien, Österreich, Slowenien und bis ans Meer und bin dann zurück mit dem Zug wieder an den gleichen Startort von Beginn, also auch in der Schweiz und bin nach Monaco noch gelaufen. Also es ist voll aufgegangen, aber es war mühsam. Und ganz ehrlich, im ersten Corona-Sommer so etwas zu machen, war extrem anspruchsvoll. Ich hatte große Unsicherheit. Man wusste also auch so ein bisschen das Gefühl von, was passiert mit meiner Familie? Wird die Krankheit sich noch extrem ausbreiten? Komme ich vielleicht zurück und jemand ist nicht mehr da? Aber auch die ganzen Berghütten, die teilweise geschlossen waren. Italien hat es ja ziemlich hart getroffen. Ich war in der Region oberhalb von Bergamo unterwegs und wir haben, glaube ich, alle die schlimmen Fotos von den Lastwagen gesehen, wo die Menschen also aus den Spitälern eigentlich abtransportiert wurden. Und das war so krass. Und da auch irgendwo in der Nähe unterwegs zu sein, es war schon speziell. Und das meistens halt auch alleine. Also ich glaube, es wäre einfacher gewesen, man hätte vielleicht 2-3 Jahre gewartet, aber ich bin froh, habe ich es trotzdem gemacht.
Ja, ja, du hast jetzt wirklich viel erzählt, was ich jetzt versuchen werde, mal so ein bisschen auszuklamüsern und da ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Aber es ist aber schon spannend, ich glaube schon, inwieweit sich halt, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, ne? Dieses ganze Jahr, dieses 20er Jahr und diese Pandemie und du sagst jetzt gerade Bergamo und wie da in den Bergdörfern diese vielen Menschen, die da gestorben sind, das hat man ja zwischenzeitlich schon wieder vergessen. Und das ist gerade mal 5 Jahre her. Das ist total irre, wie schnell die Zeit vergeht. Du hast zum Beispiel auch gerade dein ganzes Material angesprochen, was du hattest. Du warst gut vorbereitet. Warst du super leicht unterwegs? Also es gibt ja so diesen Trend zu ultraleicht weit wandern. Und da gibt's ja die verrücktesten Leute. Die haben dann quasi eine Größe von einem iPad, ein Teil der Matte dabei und dann nochmal irgendwie so ein ganz kleines Ding fürs Steißbein, um so wenig Gewicht wie möglich dabei zu haben. Ich weiß, dass du so ungefähr, dein Basisgewicht waren ungefähr 7 Kilo, was sehr wenig ist. Und da ist ja ein Zelt ja auch inkludiert und alles drum und dran. Also wie ultraleicht warst du unterwegs? Hast du deine Zahnbürste abgesägt?
Ja, habe ich. Aber ich dachte mir, also zum Thema Ultralight, die Ultralight-Hiker, die wiegen ja jeden Gegenstand auf der Waage und schauen, wie schwer alles ist. Und ich dachte, oh Mann, die spinnen ja, man kann es auch echt übertreiben. Würde ich nie machen. Und dann, kurz vor der Wanderung, habe ich irgendwie das trotzdem angefangen und dann meine Gegenstände gewogen und gemerkt, scheiße, mein Rucksack ist wirklich schon ein bisschen schwer und mein Schlafsack könnte ich schon auch noch was machen und so. Und dann habe ich kurz vor der Wanderung einen leichteren Rucksack gekauft. Ich glaube, es war eine Gewichtsersparnis von 1-2 Kilo. Und beim Schlafsack bin ich dann tatsächlich noch umgestiegen auf einen Kilt. Also das ist der Schlafsack, der am Rücken geöffnet ist und den man so um die Matte spannt. Und ich dachte, ich bin nicht krass genug, in einem Kilt zu schlafen, so ohne den Schutz, also das wohlige Gefühl. Und ich muss sagen, ich finde den Kilt so super jetzt. Also ich liebe den und das ist überhaupt kein Komfortverlust. Aber beispielsweise beim Zelt, ich weiß, dass ich da recht tief drin war in der Zeltauswahl und ich hatte mich zum Schluss für ein MSR Zelt entschieden, was auch freistehend ist. Also das heißt, meine Überlegung war, wenn es mal länger regnet und ich irgendwie länger im Zelt bleiben muss, könnte ich da drin auch sitzen, kann ich mich ein bisschen bewegen, hat es auch Platz für meinen Rucksack und so weiter. Und das geht halt in diesem Zelt recht gut. Ich würde sagen, für ein Einerzelt ist das so eine Komfortvariante und trotzdem ist es nur irgendwie 1,1 Kilo. Ich bin also nicht auf den Trend oder ja, darauf aufgestiegen, dass ich so ein Ultralight-Zelt habe, was ich mit den Wanderstöcken aufstelle. Ich habe die gesehen. Es war auch eine Freundin mit mir ein paar Tage dabei. Sie hatte das ausgeliehen von einer PCT-Wandererin. Und ich war richtig froh, hatte ich mich für die Komfort-Variante entschieden, weil es sah einfach ein bisschen unchillig aus. Und irgendwie so 4 Monate unterwegs sein. Ich bin nicht mehr die Jüngste. Ich muss niemandem mehr was beweisen und ich schätze ein bisschen Komfort. Also so auf alles verzichten möchte ich nicht. Ich habe beispielsweise auch Sachen mitgetragen, die andere vielleicht nicht mittragen. Also ich hatte immer mein E-Book dabei, also E-Reader eigentlich, nicht E-Book. Was hatte ich noch? So ein Luxusgegenstände, mein kleines Stativ, um Fotos zu machen, eine so portable Tastatur für meine Blogbeiträge habe ich dann nach Hause geschickt, fast nie gebraucht, so mega umständlich, ich denke, man kann sicher noch mal 3 Kilo reduzieren, wenn man ultralight unterwegs ist. Aber für mich hat so gepasst. Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Das ist das gleiche Thema wie, welche Schuhe hast du an? Jeder Fuß ist anders. Ich bekomme extrem schnell Blasen. Und ich habe mich dann für so einen Trailrunner entschieden, der ein bisschen höher ist, weil meine Bänder schon ein paar Mal so ein bisschen in Mitleidenschaft geraten sind. Aber es gibt kein richtig und falsch. Mach einfach was und es stimmt. Mhm.
Aber ich finde total spannend. Also wenn jemand das ist ja eine eigene Industrie, da gibt es ja eigene Marken, die halt so auf diese super krass ultra leicht gehen. Und was für eine Ersparnis das ist. Das ist natürlich, du hast Komfort angesprochen. Das ist halt Komfort auf eine andere Art und Weise. Ne? Das ist Komfort für den Rücken beim Laufen. Und dafür leidet man halt dann abends, wenn man, aber das ist immer so die Frage, so, womit verbringt man halt eben die meiste Zeit? Ich bin da ganz bei dir. Ich bin ja zum Beispiel auch so ein Trödler morgens, der halt extrem lange braucht, um in zu starten. Und da ist mir der Komfort halt eben total wichtig. Da nehme ich halt eben auch, weiß ich nicht, mehr Sachen mit. Deswegen kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Und ich finde, 7 Kilo Basisgewicht ist auch gar nicht so viel. Das ist schon relativ gering.
Ich finde auch, also ich war ziemlich stolz darauf. Ich habe dann unterwegs natürlich auf andere Wanderer getroffen und Wandererinnen und habe dann halt die großen Rucksäcke gesehen. Das hat mich an mich selber erinnert, ein paar Jahre zuvor. Ich bin zu Beginn auch mit so einem 20 Kilo Rucksack rumgewandert und hatte dann große Rückenschmerzen und noch mehr Blasen an den Füßen, weil es dich so runterdrückt. Da war ich schon stolz, wie ich unterwegs war. Man hat mir auch nicht unbedingt angesehen, was ich alles dabei hatte. Also die Leute haben da gefragt, ja, weißt du, ich habe halt das Zelt und so dabei. Also in der Annahme, ich sichere mich. Und ich so, ja, ich auch. Ja, und den Gaskocher. Ja, ich auch. Das ist schon lustig. Aber jetzt beispielsweise, 5 Jahre später, habe ich auch noch mal wieder ein bisschen verändert, was ich mitnehme. Und ich gehe immer noch weit wandern, aber nicht gerade so lange. Und ich habe beispielsweise jetzt eigentlich nie mehr einen Gaskocher dabei. Außer ich mache 2 Tagestouren, so Komfort. Dann genieße ich jetzt total was zu kochen in den Bergen. Aber wenn ich so eine Woche oder 2 unterwegs bin, dann nehme ich den Gaskocher nicht mehr mit. Ich esse eigentlich nur noch Riegel und eigentlich fast nur noch Riegels und Dörrfrüchte und kehre dann aber mehr in Hütten und Restaurants ein, wenn es was hat. Und ansonsten ist auch voll okay, wenn ich an einem Tag recht wenig esse und so ein bisschen verzichte. Das macht mir nichts aus. Am nächsten Tag kann ich dann bestimmt wieder irgendwie Kässpätzle oder so irgendwas essen. Das hat sich auch wieder so ein bisschen angepasst. Dafür nehme ich jetzt mehr T-Shirts mit. Also ich schätze es, 2 T-Shirts zum Wandern zu haben. Auf der Via Alpina hatte ich 1 zum Schlafen und 1 zum Wandern. Und jetzt habe ich immer 3.
Ja. Verstehe ich. Wo du gerade Kässpätzle gesagt hast, da ist mir das ganze Wasser im Mund zusammengelaufen. Das vermisse ich sehr. Wie war das denn navigationstechnisch? Es gab eine grobe Route, die du dir ja auch selber so ein bisschen zusammengestellt hast und so. Wie hast du dich so zurechtgefunden im Trail jeden Tag?
Das war von Land zu Land unterschiedlich. In der Schweiz war es relativ gut ausgeschildert. Ich weiß auch nicht, wie es jetzt gerade ist, 5 Jahre später, aber zu meiner Zeit war es schon so, dass du nicht Via Alpina-Schilder hattest, sondern du musstest schon wissen, okay, was ist der nächste Ort, also wo ist der nächste Pass, wo ist das nächste Bergdorf, was muss ich anvisieren? Und dann hast du hin und wieder mal so ein Via Alpina-Zeichen gesehen, aber grundsätzlich ist die Route jetzt nicht so easy beschildert. In Frankreich jedoch, da war es, glaube ich, besser beschildert, wenn ich mich recht erinnere. Aber ansonsten, Slowenien, Italien war so ein bisschen schwieriger, also ein bisschen chaotischer vielleicht auch. In der Schweiz ist es schwierig, weil wenn man was sieht, das ist meistens die grüne Via Alpina, also die nur durch die Schweiz geht, und das war eine andere Route. Die ist recht gut vermarktet in der Schweiz. Und das ist ja auch eine große Änderung, die es jetzt in den letzten Jahren gegeben hat. Ich glaube, vor 2 Jahren wurde die rote Via Alpina, die Route abgeändert, dass sie jetzt in der Schweiz auch auf der grünen Route durchführt. Also die Route ist die gleiche wie die Schweizer Via Alpina. Und zu meiner Zeit war es viel mehr im Süden, also im Wallis und im Tessin und in Graubünden. Und dort ist auch der Alpenhauptkamm. Und sie hat sich daran orientiert. Und deshalb beispielsweise die grüne Via Alpina war durch die Schweiz so 3 Wochen und die rote Via Alpina, nur der Schweizer Teil, war eher so 4-5 Wochen, also ging auch länger. Und jetzt hat man das gekürzt und daher wäre es jetzt durch die Schweiz wahrscheinlich sehr einfach, sich zu navigieren. Und ansonsten habe ich alles mit dem Handy navigiert, also ich hatte in der Schweiz Schweiz Mobil, also das Karten-App, da ist natürlich wirklich die Karte so unfassbar gut, alle Details sind drin, ich liebe die Schweizer Karten. Und dann, sobald ich im Ausland war, hatte ich mit Komoot mich navigiert. Das ging auch recht gut, da braucht es einfach so eine Vollversion und dann muss man halt schauen, dass man immer alles offline herunterlädt, weil es gibt Tage, wo man kein Netz hat und ja, manchmal 2-3 Tage wirklich gar kein Netz. Daher muss man immer ein bisschen vordenken oder vororganisieren, dass man alle Routen offline heruntergeladen hat. Und ich hatte noch ein Garmin-GPS-Gerät dabei. InReach war das. Ich hatte das große damals. Jetzt mittlerweile bin ich aufs kleine umgestiegen und da hatte ich einfach ein Backup, wenn es jetzt irgendwie, wenn ich nicht sicher war, wie es funktioniert, wo ich durch muss, dann konnte ich auch mit dem InReach nochmal nachschauen. Aber ich glaube, ich brauche das irgendwie 2-3 Mal insgesamt und hab's mehr, hast du's? Ja, genau. Ich hatte dieses, ein Riesenteil.
Das ist so groß, ne?
Ja, und ich hab's immer hier. Ja. Eine kurze Anekdote dazu. Ich hab's immer an der Schulter angemacht und es hat 4 Monate immer so an meinen Schulterblatt geschlagen, weil, kennst du den Film 127 Stunden?
Das ist mit dem Arm abfliegen, ne? Genau. Also ich kenne ihn, ich habe ihn nicht gesehen, okay. Aber ich kenne die Geschichte sehr gut und ich habe mich nicht getraut, den Film mir anzusehen.
Ja, da ist ja auch ein Wanderer, der irgendwie in den Canyons bei Amerika in eine Zone, ja, irgendwo stürzt und sich den Arm einklemmt und nicht mehr rauskommt für 127 Stunden, bis er sich den Arm absägt mit seinem Taschenmesser. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wenn mir das passieren würde, was mache ich dann? Und deshalb hatte ich das Gerät immer an der Schulter, dass wenn ein Arm eingeklemmt wäre, könnte ich mit dem anderen Arm doch noch den Notrufknopf drücken und ich würde gerettet werden. Also deshalb habe ich den Kauf genommen, 4 Monate den Schlag aufs Schulterblatt von diesem großen Teil.
Ja, und das Ding ist nicht leicht, ne?
Nein. Und eben, also, es ist ein Overkill jetzt für sowas. Das Kleine reicht total aus.
Ich habe halt eben dieses, deswegen das Neue oder das Kleine ist ja, kostet ja auch Geld, ne? Also das ist ja schon teuer gewesen damals, als ich gekauft habe. Und ich nutze es halt eben für meine ganzen Gruppenreisen, weil ich halt immer so remote unterwegs bin und da halt irgendwie keinen Empfang habe. Und zum Glück habe ich diesen SOS-Knopf noch nie gebraucht. Zum Glück. Aber es juckt mich schon immer so ein bisschen in den Finger mal drauf zu drücken.
Stimmt, das habe ich mir noch gar nicht überlegt, aber doch, eigentlich würde ich mal gerne mal wissen, was passiert, aber es wäre wahrscheinlich nicht ganz fair.
Nein, aber man kann ja mal so, es gibt ja so eine Funktion, dass man testen kann, ob es funktioniert, und dann sagt er dir ja so, es funktioniert, aber das weißt du ja trotzdem nicht, ob es wirklich funktioniert.
Stimmt, hast du recht. Ja.
Aber ich habe es gerade letzte Woche war ich in Südafrika unterwegs, auch super remote und ich finde das Ding einfach total geil. Erstens kann ich damit halt eben super geil tracken und halt eben, also meine Tour halt tracken, die ich unterwegs mache und halt SMS im Notfall halt mal schreiben, so, hey, mir geht's gut, ich bin da und da, weißt du Bescheid. Das ist halt schon echt ganz cool.
Genau, ich habe es auch vor allem dafür benutzt, dass ich einfach, wenn ich längere Zeit kein Netz hatte, konnte ich schreiben, hey, mir geht's gut, das sind meine Koordinaten, hab kein Netz.
Ja. Und aber das Kleine, jetzt bist du eine der wenigen, die ich kenne, die das Kleine haben, das ist ja, das wird einfach per App mit dem Handy verbunden und man nutzt hauptsächlich das Handy, oder?
Genau, also das war auch der Grund, wieso ich das Große gekauft hatte, weil ich gedacht habe, ich kann mich nicht auf mein Handy verlassen.
Ja.
Aber ich habe dann auf der Via Alpina gemerkt, dass das relativ gut ging. Und dann bin ich umgestiegen. Also ich habe das Alte oder das Große verkauft. Auch für jemand, der übrigens durch ganz Afrika gereist ist. und bin dann aufs Kleine. Und ich, ganz ehrlich, es reicht. Also es funktioniert gut. Ich habe ja immer noch eine Powerbank dabei.
Ja.
Ja,
aber das ist schon interessant. Deswegen, also du hast gerade gesagt, dass ich weiß, wo ich es habe. Ich nutze es halt eben auch regelmäßig und ich finde es Peace of Mind, ne? Also einfach nur, um sich keine Gedanken machen zu müssen, dass man halt, ja, wenn man dann irgendwo da 127 Stunden in einem Felsspalt hängt, ja, Hilfe rufen kann.
Ja, auch finde ich noch wichtig für die, die zu Hause geblieben sind.
Ja.
Also ich finde, wenn man irgend so ein großes Abenteuer macht, kann das ja auch so ein bisschen egoistisch sein. Und ich fand es nur fair, wenn ich wenigstens alles Mögliche mache, um sicher zu bleiben, um auch die Sorgen von meiner Familie zu Hause nicht irgendwie größer zu machen. Und ja, so wussten sie auch immer Bescheid, wo ich war.
Es gibt ja auch dieses Live-Tracking, ne? Sie können dann quasi auch fast live sehen, so mit 15, 30, 60 Minuten Verzug, wo man halt in welcher Gegend man ist. Das ist schon auch sehr spannend. Jetzt geht diese Via Alpina, diese Route, durch, wenn ich mich richtig erinnere, 8 Länder.
Ja.
Und diese 8 Länder, die haben eins gemeinsam, die sind in den Alpen, aber sie sind halt, die Alpen unterscheiden sich halt eben auch sehr. Es ist halt sehr unterschiedlich. Kannst du, das ist jetzt relativ schwer, einmal beschreiben, wie sie sich für dich verändert haben, wie du sie wahrgenommen hast?
Also das finde ich eigentlich das, was die Via Alpina ausmacht, weil ich war ja nie auf dem PCT, ich kann es eigentlich gar nicht vergleichen, aber in Europa haben wir so eine große Vielfalt von Kulturen auf sehr kleinem Raum und das hat mir unglaublich gut gefallen. Als Schweizerin ist es vielleicht besonders cool, weil wir haben ja die 4 Landessprachen. Also das heißt, wir sprechen Deutsch, Französisch, Italienisch und einige von uns noch Romanisch. Ich war jetzt in Frankreich unterwegs, da konnte ich Französisch reden, in Italien konnte ich Italienisch reden, in Schweiz, Österreich, Deutschland sowieso easy. Nur in Slowenien konnte ich mich nicht verständigen. Und mein Englisch hat oft nicht gereicht. Also die Leute haben teilweise Englisch gesprochen, manchmal nicht. Und ich habe gemerkt, wie es mir in Slowenien, obwohl ich mich so auf das Land gefreut hatte, weniger gut gefallen hat. Und das liegt ganz klar daran, dass ich mich einsamer gefühlt habe, weil ich weniger Austausch hatte. Ich konnte nicht mit den Leuten, die ich unterwegs angetroffen habe, was auch viele Einheimische danach sind, konnte ich mich nicht unterhalten. Ich habe weniger auch über das Land erfahren. Und das hat so ein bisschen, ja, trister oder unaufregender gemacht. Das war aber zu dieser Zeit, als ich in Slowenien war, auch ganz stark regnerisch und dann doppelt blöd für mich. Und ansonsten ist es halt so cool, wenn du unterwegs bist und du mit den Leuten ein bisschen sprechen kannst. Nicht die ganze Zeit. Ich wollte ja schon auch alleine unterwegs sein und bin jetzt schon nicht die, die mit ständig alle anquatscht. Aber hin und wieder mal so ein gutes Gespräch zu haben, das hat mich richtig beflügelt teilweise. Also ich wusste auch nicht, dass ich so stark darauf reagiere, wenn ich beispielsweise mit einem Bauern spreche, der an Zäune aufstellen ist und mich fragt, was ich mache und ich frage so ein bisschen zurück, was er so macht und nachher gehst du weiter und die sagen dir wahrscheinlich irgendwie, wow, so cool, was du machst und das ist ja so mutig und dann denkst du, wow, das fühlt sich dann recht gut an. Ja, und was vielleicht noch speziell war, eine Zeit lang, also den letzten Teil von der Schweiz bis nach Monaco, da war ich oft auf der Grenze unterwegs, also Frankreich und Italien. Und das war so eindrücklich, die Unterschiede so direkt spüren zu können. Ich mag beide Länder sehr gerne. Aber mir ist schon aufgefallen, dass wenn ich irgendwie nach Frankreich abgestiegen bin und die Leute mir entgegenkamen, waren sie so ein bisschen grummeliger, so vielleicht ein bisschen weniger offen und herzlich. Und dann gehst du wieder in Richtung Italien und dann sind die Leute, oh, brava und so cool, was du machst. Und einfach, sie würden dich aber überall irgendwie noch dazu einladen. Und das ist schon auch spannend, so ein bisschen die Unterschiede hautnah zu erleben. Und ich habe es total genossen, dass ich die Sprachen sprechen konnte. Das hat mir so viel gegeben. Und ich muss sagen, ich brauche die Sprachen im Alltag nicht so oft. Ich konnte auf der Via Alpina gleich ein bisschen wieder auffrischen und ja, meine Sprachen ein bisschen verbessern. Das hat Spaß gemacht.
Ja, weil ich finde das interessant, weil man sagt ja, dass Grenzen ja nur im Kopf sind, ne? Aber man kann halt oftmals wirklich ganz klar erkennen, wie auf wenigen Kilometern ganz krasse Unterschiede sind zwischen, weil oftmals ist ja nur ein Berg oder ein Tal irgendwie so dazwischen. Und wie anders, ich meine, habt ihr ja bei euch in der Schweiz, in jedem Tal ist ja auch wieder irgendwie was ganz anderes, in Österreich ist es ja auch so. Das finde ich so krass und auch cool, weil wenn du jetzt zum Beispiel so auf dem PCT oder so unterwegs bist, da verändert sich ja über viele, viele, viele weitere Kilometer ja nichts. Das ist alles relativ ähnlich. Und das finde ich, ich finde ja zum Beispiel, wenn du Italien, Frankreich machst, alleine Architektur verändert sich total krass zwischen der einen Seite und der anderen.
Und, ja, und das Essen.
Ja, ja.
Also das ist ja, das habe ich ja gar nicht erwähnt, aber oh mein Gott, das Tollste an der Via Alpina ist wahrscheinlich das Essen.
Wie ist das, was ist das beste Essen auf der Via Alpina? Also kann man, also erstens ist es ja wahrscheinlich total geil, dass es sich so krass verändert, oder? Dass kein Tal dem anderen gleicht und überall andere Spezialitäten sind. Was sind so die Highlights gewesen, essenstechnisch?
Also für mich, ich liebe die Südtiroler Küche.
Ja, verstehe ich.
Also die Schweiz ist auch ganz weit oben mit eben Käsespätzle und so weiter. Aber wenn Südtirol mit den Knödeln, fand ich ganz, ganz, ganz toll. Oder
Knödel dreierlei, ne?
Allerlei. Genau. Kass-Knödel fand ich auch mega gut. Und Pizzoccheri. Das ist eigentlich aus dem Veltlin, also Italien. Oder auch so ein Teil von der Schweiz in Graubünden wird es oft angeboten. Und es gab so eine Woche, da habe ich gefühlt irgendwie jeden zweiten Tag Pizzoccheri gegessen. Und weil ich so gerne mag, hat mich das überhaupt nicht gestört. Da hast du eine riesige Vielfalt. Und wie du gesagt hast, ich habe jetzt nur von den Ländern gesprochen, also Italien, Frankreich, Slowenien, Schweiz und so weiter. Aber jedes Tal ist nochmals etwas anders. Es sieht anders aus. Die Leute sprechen anders. Ich kam beispielsweise im Aostatal. Das ist gerade hinter dem großen St. Bernhard, also Ende der Schweiz, nach Italien runter. Da sprechen die so einen Mischmasch zwischen Französisch und Italienisch. Mhm. Und weil ich die beiden Sprachen gelernt hatte, habe ich sowieso auch immer das Problem, dass ich die mische. Und dann hat mich jemand angesprochen und ich so, hey, ist das jetzt Französisch? Aber das ist so ein komisches Französisch. Und dann dachte ich, nein, irgendwie ist es Italienisch. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist einfach irgendein Mischmasch, dann mache ich das jetzt auch. Weil dann muss ich gar nicht so überlegen, wie ich einen Satz bilde und dann fällt mir das Wort genau in der falschen Sprache ein, das mir noch fehlt. Dann habe ich das einfach verwendet. Also ich habe irgendwas gesprochen und das ging so gut. Das habe ich so cool gefunden. Also es, ja, ist schon spannend, was man da unterwegs alles sieht, welche Leute man kennenlernt, was für Essen man essen kann. Ach, ich habe es echt geliebt.
Ja, ja, mega gut. Jetzt, wenn du da in dieser französisch-italienischen Grenze unterwegs bist, wenn ich da unterwegs bin, also wenn ich bin in den Westalpen, war ich eine Zeit lang viel Offroaden. Da kann man gut mit den Autos immer sehr hoch die alten Militärstraßen und so weiter fahren. Und da hast du immer die Wahl gehabt, gehst du heute in Frankreich Mittagessen oder in Italien? Und da ist unsere Wahl meistens auf Italien gefallen wegen des Essens. Wie ist das bei dir?
Ich muss sagen, gerade so krass hatte ich die Wahl nicht, weil ich ja langsamer unterwegs war als du.
Ja, zu Fuß komme ich weniger weit. Natürlich, aber was wäre deine Präferenz gewesen? Darauf
ja, ganz, ganz klar Italien. Ich bin Vegetarierin und in Frankreich sind sie zum Teil, haben sie noch etwas mehr Mühe mit vegetarisch, habe ich das Gefühl.
Ja, das kann ich verstehen. Und ach, Pizza und Pasta, es ist einfach, kann man einfach immer und überall haben. Jetzt haben wir so ein bisschen landschaftlich so ein bisschen so gesprochen. Du hast vorhin gesagt, Schlangen, die haben dich vor dem PCT so auch abgeschreckt. Da gibt's ja auch relativ viele und Klapperschlangen zum Beispiel. Jetzt hast du ja relativ schnell auf deiner Reise Schlangen gehabt, ne?
Ja, und sogar noch giftige.
Ja, Vipern, ne?
Ja, genau. Ich habe Schlangen auch auf der Via Alpina gesehen, logisch, das wusste ich ja auch. Mir war schon klar, dass ich nicht irgendwie auf einer Route unterwegs bin, wo man gar keine sieht. Ist ja irgendwie immer wenn man draußen unterwegs ist, die Möglichkeit, aber nicht gerade so viele wie wahrscheinlich auf den PCT. Und als ich dann so das erste Mal die ersten Giftschlangen gesehen habe und dann halt in nächster Nähe und kurz darauf später musst du irgendwie einen Wanderweg laufen, der gefühlt seit einem Jahr nie mehr gepflegt wurde, alles hohes Gebüsch und du bist so, oh Gott, ich hoffe, ich stehe nicht auf irgendeine Schlange und aber ja, da muss man halt dann irgendwie durch. Also ich glaube, das ist auch so ein großes Thema. Viele Leute fragen mich, hast du denn überhaupt gar keine Angst? Also weil ich diese Wanderung gemacht habe. Die nehmen an, ich bin ein angstfreier Mensch und ich habe vor so vielen Angst. Aber es gehört halt irgendwie auch dazu, sich den Ängsten zu stellen und Strategien zu entwickeln, wie man damit klarkommt und nicht bei jeder Angst eben zu sagen, ja, okay, dann mache ich es nicht.
Weil ich meine, Angst ist ja immer was Irrationales oftmals, ne? Also was sind denn die Chancen, dass etwas passiert? Aber der Kopf, der steckt ja auch immer so in diesem Ding drin, ne? Und wenn man sich der Angst halt öffnet, beziehungsweise halt hingibt, dann nimmt es einem ja diese krassen Erfahrungen, ne? Also jetzt stell dir mal vor, du hättest gesagt, so nee, ich habe Angst vor Schlangen und Schlangen gibt's ja theoretisch überall. Ich verlasse das Haus nicht, ich mache das nicht. Dann hättest du nicht diese grandiose Erfahrung gehabt.
Genau, und das Ängste überwinden macht einen für das ganze Leben ja eigentlich nur stärker. Also das ist wahrscheinlich das große Thema dahinter, ist auch Resilienz. Nicht direkt aufzugeben. Also ich hatte so viele Momente, wo ich große Angst hatte, sei es wegen Gewitter, als es geblitzt und gedonnert hatte, ich war irgendwo auf dem Pass. Natürlich habe ich geschaut, dass ich nicht irgendwie bei einem Gewitter an einem blöden Ort bin, aber manchmal überrascht sich in den Wolken halt wirklich einfach, also es kommt so schnell. Und du hast kein Netz, um immer alles vorhin zu prüfen. Oder du bist irgendwo unterwegs, wo es Herdenschutzhunde hat, um die Schafe zu beschützen vor den Wölfen. Und ich habe nie einen Wolf gesehen. Ich habe sie immer in der Nacht, oder nicht immer, aber hin und wieder mal in der Nacht gehört, als ich im Zelt geschlafen hatte. Aber die Herdenschutzhunde, die Begegnungen damit, also da hatte ich schon auch einen Moment, wo ich dachte, oh mein Gott. Also mein Herz hat so laut geklopft, wenn die auf einen losrennen und bellen wie verrückt und du bist so, oh Gott, hoffentlich geht das jetzt gut und du kennst die Verhaltensregeln und trotzdem, du weißt nie, es sind Tiere, die sind unberechenbar und du hoffst, dass es gut geht und du durchkommst und nichts passiert, aber man weiß es nicht. Das gleiche beispielsweise auch Kühe. Also ich sage immer, ich habe Angst vor Kühen und dann lachen mich alle Leute eigentlich immer aus. Und dann sage ich, ja, ich hatte vorhin auch keine Angst vor Kühen, aber ich musste immer mal wieder durch Herden laufen mit Kälbern, also Mutterschutzkühe. Oder, ja, wie sagt man? Mutterkühe. Ups. Und wenn dann, ja, wenn man so merkt, dass die Stimmung so ein bisschen angespannt ist und man spürt es. Also wenn man ein bisschen sensibel ist, dann spürt man, jetzt ist es vielleicht heikel und dann fangen sie an zu murren. Und ich habe es mehrmals erlebt, dass mir Kühe auch nachgerannt sind. Nicht unbedingt Mutterkühe, aber allgemein. Und du weißt halt nie, halten sie vor dir an, überrennen sie dich, was machen sie? Tiere sind unberechenbar und ja, ich hatte wirklich vor vielem Angst. Aber um die Liste der Ängste vielleicht noch abzuschließen, Gewitter ist übrigens zu oberst bei mir. Ich hatte auch Angst vor Menschen. Also es kam hin und wieder vor, dass ich eine komische Situation hatte, wo ich dachte, boah, ich alleine als Frau, nicht so groß, nicht irgendwie mega stark. Ich hatte auch kein Pfefferspray oder irgend sowas dabei. Ich hatte eigentlich genau nur mein Schweizer Sackmesser dabei. Wie würde ich mir helfen, wenn jetzt wirklich eine unangenehme Situation ist. Ich kam immer drum herum, aber teilweise bist du schon so nicht so angenehm. Und bei mir kommt es auch daher, ich wurde mal überfallen, als ich noch ein bisschen jünger war auf der Straße. Und ich habe halt jetzt einfach Angst, wenn irgendwas nicht ganz sauber ist, fühle ich mich so unwohl und ich habe eine Riesenpanik. Und trotzdem, es wäre so traurig, wenn ich deswegen irgendwie nicht sowas wie die Alpina gemacht hätte. Es gehört ein bisschen dazu, sich dem zu stellen.
Ja, das ist krass, ne? Du hast diese ganzen Tiere und diese ganzen gefährlichen Situationen und die größte Angst ist am Ende halt der Mensch beziehungsweise ein Mann. Das ist halt eigentlich so das Traurigste an der ganzen Geschichte. Aber da auch, dass du dich halt eben stellst und sagst, nicht scheiß drauf, aber halt, dass du sagst, ey, ich ziehe das jetzt durch und ich reiß mich zusammen, weil das dahinter, was dahinter steckt, ist ja viel, viel größer, dieses Erlebnis, diese Erfahrung zu haben. Und jetzt, wo du es halt erlebt hast, kannst du halt eben sagen, so ja, es ist halt einfach total, total grandios gewesen.
Absolut.
Und du hast aber auch so Ängste, ne? Gewitter. Ich habe eine Passage, die ich da gelesen habe. Ich glaube, da warst du mit Christian, deinem Freund, habt ihr gezeltet, wo halt eben keine Sekunde zwischen Blitz und Donner war, wo halt einfach wirklich die Blitze halt um euch herum eingeschlagen sind. Es geregnet hat ohne Ende. Und das hast du ja relativ oft gehabt, ne? Dass du halt eben, Wetter war jetzt auch nicht so gut auf der Reise, ne?
Ja, genau. Es war schon ziemlich oft. Also du hast halt manchmal einfach eine Woche, wo es durchregnet. Das ist ja noch okay. Aber wenn es dann blitzt und donnert und man ist irgendwo unterwegs, dann habe ich schon auch, wenn ich wusste, dass es wahrscheinlich auf das hinausläuft, dann bin ich in eine Berghütte oder irgendwo hin, um zu schlafen und nicht im Zelt. Und ich war wirklich froh, wenn es mich trotzdem erwischt hat, dass ich nicht alleine war, dass ich habe die Wanderung ja alleine geplant und gemacht, aber hin und wieder hatte ich Besuch, sei es von Familie oder auch von Freunden. Und wenn dann jemand dabei war in so ganz schlimmen Situationen, haben mir die Leute zwar leid getan, dass sie genau dann mich begleiten. Beispielsweise Freundinnen von mir, die sind wirklich eine Woche mitgelaufen im Regen. Und wir wussten das. Also wir hatten diese Woche abgemacht und dann haben wir alle den Wetterbericht angeschaut und wussten, okay, die ganze Woche wird es regnen. Und ich hatte große, große Angst, dass sie absagen. Und als sie dann gesagt haben, wir kommen trotzdem, scheiß auf den Regen. Das war so ein schönes Gefühl, zu wissen, dass sie wegen mir eigentlich fast schon kommen, weil man weiß ja, das wird eine Pain, man ist immer nass, es ist nicht wirklich schön. Und sie sind trotzdem gekommen, das war so toll.
Das kann ich verstehen. Wie gehst du in solchen Situationen um, vor allem wenn du auch alleine bist und so nass bist und so, es ist ja nichts trocken, schrumpelige Haut, es ist einem kalt, es ist unangenehm und die ganze Zeit hast du diese Stimme hinterm Ohr, die dir sagt, brich doch ab, komm, nimm doch einfach, da vorne ist ein Bahnhof. Da fährt ein Zug, da ist eine Hütte, da ist ein Hotel, weiß ich nicht. Also wie bist du mit solchen Situationen umgegangen?
Hey, die Stimme, die sagt, brich doch ab, die hatte ich nie.
Nee?
Nein.
Okay.
Aber ich hatte die Stimme, die sagte, wieso machst du das? bei mir war es, und ich habe so gemacht, dass wenn ich richtig nass war und irgendwie nass ins Zelt bin. Ich hatte zum Glück immer trockene Kleidung zum Schlafen und so die ganze Ausrüstung wie Schlafsack und so war auch immer trocken. Aber das Zelt wird ja dann, das ist dann immer feucht und so. Und die Schuhe und die Hosen und alles ist sonst halt nass. Und am nächsten Morgen ziehst du das alles wieder an. Und du kannst es im Zelt ja auch nicht trocknen. Also ich habe beispielsweise meine nassen Sachen in einen Sack gepackt und entweder in den Schlafsack, also oben bei mir in die Körper an dem Körper eigentlich gepackt, in der Hoffnung, dass meine Körpertemperatur es ein bisschen wärmen kann, oder auch unter den Kopf als Kissen, hat nichts genützt. Ich bin dann wirklich auch wieder mit nassen Kleidern losgelaufen und in solchen Situationen, ja, da bin ich echt nicht hardcore genug, um zu sagen, ja, das machst du jetzt irgendwie 5 Tage so. Dann habe ich viel öfter Pausen gemacht, und zwar nicht beim Wandern, weil du kannst dann nirgends dich hinsetzen. Du läufst eigentlich immer durch. Also es sind auch sehr strenge Tage, wenn das Wetter nicht gut ist. Aber wenn ich dann eine Berghütte gesehen habe, dann habe ich easy mal 2-3 Stunden Pause gemacht, alles wieder getrocknet und vielleicht ist es ja am Nachmittag ja nicht mehr ganz so regnerisch, dass es trotzdem schon wieder ein bisschen besser ist. Also wirklich, wenn es sehr schlimm war und ich war im Tal, dann habe ich vielleicht auch mal früher die Wanderung beendet und gesagt, heute schlafe ich auf dem Camping. ah, da ist noch so ein kleines Campinghütchen frei, dann buche ich das heute. Dann lasse ich das Zelt jetzt irgendwie im Trockenraum, stelle dort auf, ist wieder trocken und dann geht's weiter. Also ich muss da auch nicht mehr irgendwie sagen, ich mache es mir jetzt so hart, oder ich versuche es einfach mir zu erleichtern, wo es geht.
Ja, das ist halt der Komfort, ne? Das macht es einfach ein bisschen angenehmer. Solche Momente. Es ist ja auch nicht so super ungefährlich gewesen. Wir haben jetzt gerade ganz kurz über die Tiere gesprochen, aber ich erinnere mich an eine Szene im Buch, wo du zum Beispiel, weil es war ja auch, du bist ja relativ früh gestartet wegen des Corona-Jahres und Winter und Hütten waren nicht auf und man wusste ja nicht so. Und es war ja noch relativ viel Schnee an manchen Stellen. Und es gibt ja auch so die eine oder andere Situation, wo du halt auch dich verletzt hast, wo du gestürzt bist, wo du ausgerutscht bist. Das war ja natürlich immer ganz gut, so ein Garmin dabei zu haben. Du hast es allerdings nie gebraucht. Aber wie oft kam sowas vor?
Nicht so viel. Also es gibt so den einen Moment, das ist auch der Einstieg in meinem Buch. Ich weiß noch, als ich das Buch geschrieben habe, musste ich als allererst, das war so ein Gefühl, ich muss das jetzt als erstes aufschreiben. Es ist ja nicht der Start der Wandern, sondern in der dritten Woche ist mir das passiert. Da bin ich auf einem Schneefeld ausgerutscht und eigentlich, ja, das ganze Schneefeld runtergerutscht. Und ich wusste schon, als ich das Schneefeld begangen hatte, dass, wenn ich hier ausrutsche, nicht gut, aber ich werde nicht sterben. Also ich hatte riesig viel Pech gehabt. Aber ich habe schon gecheckt, okay, es ist keine Felswand darunter. Wäre jetzt richtig blöd, du machst dir bestimmt weh, aber okay, würdest wahrscheinlich überleben. Weil sonst wäre ich es nicht gelaufen. Also ich bin schon ein Mensch, der das Risiko sehr stark abschätzt und ich glaube, ich kann recht gute Entscheidungen treffen. Und dann ist es tatsächlich passiert. Es hat auch geregnet. Ich bin ausgerutscht in der Mitte des Schneefelds. Ich hatte mich überschlagen und bin so im Geröll gelandet und es war schon auch steil. Es hat mir überall weh getan, aber der emotionale Schock war definitiv viel größer als die kleinen Blessuren. Ich hatte riesig Glück, es war eigentlich gar nichts wirklich passiert. Aber ich so das Gefühl von, boah, das ist mir jetzt passiert und ich bin hier alleine und es gibt nicht mal Netz. Ich brauchte keine Hilfe. Ich hätte niemanden kontaktieren müssen. Aber so das Gefühl, jetzt einfach ganz alleine zu sein, das war schon krass. Und trotzdem, auch diese Situation hat mir dann gezeigt, okay, du bist noch ein bisschen zu früh dran für Pässe, die um 2600 Meter Höhe liegen. Ab jetzt gehst du die für die nächsten ein, zwei Wochen nicht mehr. Und dann habe ich mehr Kilometer gewandert, also ich habe dann umgeplant und bin die Pässe, also eigentlich die originale Route der Via Alpina musste ich dann immer mal wieder so ein bisschen verlassen. Und die Routen waren auch langweiliger, ich wäre lieber die Pässe gelaufen. Aber es war mir nicht ganz wohl dabei und dann habe ich das halt wieder angepasst und ich habe wieder was gelernt. Aber ja, es gibt immer wieder Situationen, wo man denkt, ja, ist das jetzt vernünftig? Soll ich das machen? Und diese Entscheidungen alleine zu treffen, finde ich eine der größten Herausforderungen auf so einem Projekt. Weil ich kann ja niemandem anrufen und das erklären. Das musst du selber dann entscheiden und zu zweit könnte man sagen, ja, okay, ich würde es so machen. Und dann sagt die andere Person, ja, aber ich habe gehört, wenn man das macht, dann könnte das passieren und du wägst so ab und am Schluss trifft man gemeinsam eine Entscheidung. Und das hat immer alleine zu machen.
Das Schöne ist, dass man halt die Verantwortung teilen kann. Ne? Und in dem Falle bist du ganz alleine für dich zuständig. Ich habe gerade erst vor kurzem so eine ähnliche Situation gehabt beim Radfahren in den Bergen. Und da war ich auch auf 2000 Metern runter und musste halt irgendwie auf, weiß nicht, auf 600 oder 700 runter. Und ich habe schon gemerkt, die Bremsen, ist alles nicht so gut. Eigentlich solltest du jetzt schieben. Aber schiebst du jetzt nicht 1000 Höhenmeter runter? Also komm, geht schon. Dann habe ich gedacht, komm, fährst du mal lieber auf der linken Seite am Hang und nicht auf der rechten Seite, wo es halt steil runtergeht, damit, falls was passiert, du halt am Hang bist und dann halt irgendwie so die dadurch abbremsen kannst. Natürlich ist es passiert, ne? Und der Schock, was du gerade gesagt hast, der emotionale Schock, der war am Anfang so groß, war so, fuck, du hast es vorhergesehen, du hast es vorhergesehen, du hast es einkalkuliert, es ist passiert. Und zum Glück ist nichts passiert. Also, aber du liegst dann erstmal da so wie so ein Marienkäfer auf dem Rücken und denkst dir so, okay, Bein, Knie, Arme,
genau.
Kopf, okay, geht noch alles und dann das, diese Adrenalin, wenn der dann erstmal weg ist, dann bist du auch erstmal richtig fertig und zittrig.
Hey, ja, genau. Bei mir war es wirklich genau gleich. Alles abchecken, okay, da blutet's, hier schwillt's an, aber es bewegt sich noch normal, okay. Und dieses Gefühl von Scheiße, ich habe einen falsch entschieden.
Genau, und das ist es halt, weil du, eigentlich weißt du es ja, ne? Weil du hast ja gerade auch gesagt, und das ist bei mir genauso das gleiche gewesen. So, mir ist vorher schon bewusst gewesen, dass das jetzt mit ziemlicher Sicherheit passiert. Und ich habe aber versucht, mir einzureden, dass, also wenn ich Glück habe, passiert gar nichts, dann ist alles gut. Aber am Ende ärgere ich mich halt schon. Und ich habe das halt bei dir in deinem Buch, da gab es ja halt nochmal so eine Situation, wo du gesagt hast, da war so eine Wand irgendwo und wenn das jetzt irgendwie nicht gepasst hätte, dann hätte man umdrehen müssen. Aber dann hast du halt irgendwie schon herausgefunden, ah, da oben ist es irgendwie ein bisschen safer. Aber ist halt eben nicht 100% safe gewesen und man riskiert halt eben dieses kleine bisschen Risiko. Und ich frage mich manchmal, vielleicht sind wir als Outdoor-Leute halt eben auch so programmiert, dass wir halt eben dieses Risiko auf uns nehmen.
Ich finde, das Risiko verändert sich auch von Jahr zu Jahr. Und beispielsweise während der Via Alpina, ich war ja so viel in den Bergen unterwegs, das Risiko zu Beginn war vielleicht tiefer als am Schluss, weil ich wurde auch besser. Mhm. Und nicht jeder Mensch kann gleich viel Risiko eingehen, sodass es safe ist. Jetzt gerade dieses Jahr, 2025, war ich verletzt, ich habe den Fuß gebrochen und jetzt bin ich wenig in den Bergen gewesen. Das heißt, wenn ich jetzt gehe, ist mein Risiko, das ich eingehen darf, definitiv tiefer. Mhm. Also ich schätze das immer so ab, okay, wie bin ich mental ready, wie sportlich bin ich unterwegs, was ist gerade so mein Erfahrungswert und dann passe ich das an und es fühlt sich teilweise so ein Projekt auch wie ein Arbeitsprojekt an. Ja, wo man halt überlegt, was kann ich eingehen, was gewinne ich, was verliere ich im blödsten Fall. Und come on, ein bisschen Risiko ist halt einfach immer dabei. Sonst würden es alle machen.
Ja, nee, absolut. Aber das ist eigentlich ganz interessant, diese Aussage, dass Risiko ja eben auch eine Variable so gesehen ist. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Und du hast aber vollkommen recht mit dem, was du sagst, weil natürlich mit deiner Erfahrung sich natürlich auch das Risiko halt eben verändert. Maximiert oder minimiert. Je nachdem, wie du gerade drauf bist. Und das ist natürlich auch, das ist nicht nur eine Erfahrungsgeschichte auf so einer langen Reise, sondern es ist auch eine Tagesgeschichte, wie man halt aktuell gerade vom Kopf her drauf ist.
Genau. Das ist ja nicht mal nur es bezieht sich nicht auf eine Sommersaison. Yes. In diesem Sommer bin ich sehr fit und ich habe viel erfahren, sondern auch tagesabhängig. Gerade vielleicht noch als Frau mit dem Zyklus ist vielleicht noch ein bisschen extremer. Da muss man schon auch wissen, okay, heute geht wahrscheinlich nicht so viel. Heute muss ich gut Acht auf mich geben. Heute soll ich nicht zu viel Risiko eingehen, weil ich glaube, heute kann ich das nicht handeln.
Ja, das ist total, das ist sehr, sehr interessant. Eine gute Erkenntnis, die ich gerade mitgenommen habe. wie ist dir das denn mit, am Anfang, du hast ja, dir war ja bewusst, dass du 4 Monate unterwegs bist und du hast ja gesagt, am Ende Slowenien hat dir vielleicht nicht ganz so viel gefallen, weil du dich da einsamer gefühlt hast. Am Anfang hast du ja ganz, ganz viele Leute um dich herum gehabt. Da hast du ja manchmal wenige Minuten zwischen Besuchern gehabt und zum Schluss war halt eben so ein bisschen mehr. Wie bist du damit umgegangen? Also, dass es am Anfang so viel war, du ja wenig dieses Gefühl der Einsamkeit gespürt hast, was du vielleicht ja auch so ein bisschen gesucht hast und dann am Ende aber halt dann das Gefühl gehabt hast und damit nicht richtig umgehen konntest.
Ja, das stimmt. Durch das ich die Schweiz als erstes Land dann auf der Route hatte wegen Corona und ich aus der Schweiz bin, sind ja auch alle meine Freunde aus der Schweiz. Das heißt, eigentlich wäre geplant gewesen, dass ich in der Mitte der ganzen Via Alpina die Schweiz erreiche und dann hätte ich in der Mitte Besuch gehabt. Und dann war es halt alles zu Beginn und dann waren meine Besuche durch und dann war ich immer oder viel, viel alleine. Aber man ist nicht immer alleine. Also ich war unterwegs und dachte, ja, jetzt wird's hart, jetzt bin ich allein und dann habe ich halt auch noch Leute unterwegs kennengelernt. Also eine Person, die im Buch mehrmals vorkommt, ist Hermann aus Deutschland. Das ist ein älterer Mann, der auch auf der Roten Via Alpina unterwegs war. Er hat die Via Alpina in drei Teile aufgeteilt und jeden Sommer einen dritten gemacht. Oder ich habe beispielsweise Paul getroffen. Paul ist aus Kanada und war auch längere Zeit am Wandern auf keiner bestimmten Route, aber ich habe ihn auch mehrmals getroffen. Und natürlich auch die anderen Leute, die ich nur an einem Tag mal gesehen hatte. Und das hat mir zum Teil so viel gegeben. Und ich habe mich doch nicht so alleine gefühlt. Also es gab Momente, okay, klar, zwei Tage, kaum Netz, schlechtes Wetter, war schon hart, aber geht vorbei. Und was vielleicht auch noch so eine Ressource ist, durch das ich ja jede Woche einen Blogpost hochgeladen hatte und ein bisschen was auf Insta als Stories publiziert hatte, hatten mir auch Leute geschrieben. Also es hört sich jetzt so an, als hätte ich eine riesige Followerschaft und ganz viele Leute hätten mir geschrieben, aber trotzdem, die irgendwie zwei, drei Rückmeldungen, die sagen, wow, wie cool, dass du das machst und wenn du übrigens dort vorbeikommst, ich wohne dort, du kannst dich bei mir melden, falls du was brauchst oder irgendwo schlafen müsstest. Das gibt einem mega viel. Also für mich, ich habe vor der Wanderung gedacht, ich gehe auf die Via Alpina, um einfach mal weg zu sein von der Zivilisation, von den Bildschirmen, aber auch von den Menschen. Ich mag es, alleine zu sein. Ich weiß auch, dass ich das gut kann. Das hatte ich ja in den Jahren davor getestet. Und am Schluss bin ich zurückgekommen und wenn jemand gefragt hat, was war das Schönste, dann habe ich gesagt, ja, die Begegnungen. Und das hätte ich niemals erwartet, dass ich ein Mensch bin, der am Schluss sagt, die Begegnungen waren das Schönste auf der ganzen Wanderung. Also irgendwie voll der Wango. Und ja, jetzt bin ich auch noch ein bisschen vielleicht offener. Also ich weiß ja, dass das mir viel gibt und hin und wieder mal ein Austausch unterwegs ist so etwas Schönes. Man lernt auch sehr viel. Man bekommt auch neue Inspirationen. Ich weiß noch, einmal auf einer Wanderung hat mir eine Schafhirtin vom Karnischen Höhenweg erzählt. Und ein paar Jahre später bin ich den ja gelaufen auf der Via Alpina, weil das war ein Teil der Strecke. Und ich habe oft an sie gedacht, am liebsten hätte ich ihr gesagt, dass sie recht hatte, dass das wirklich so ein toller Weg ist, so schön, weil sie kam aus der Gegend Sächsen und sie war aber in der Schweiz als Hirtin. Und das ist doch so wertvoll, dass man dann so Tipps bekommt und sich austauschen kann. Und ja, jetzt lächle ich die Leute auch noch ein bisschen aktiver an als früher, dass ich vielleicht auch mal hier und wieder eher in ein Gespräch komme. Und abschließend zu diesem Thema, Hermann, meine Bekanntschaft auf der Via Alpina, ist so der typische Einzelgänger. Er ist sehr für sich, er ist auch nicht so kontaktfreudig und trotzdem sind wir ins Gespräch gekommen, weil ich das so gewollt hatte. Also ich habe ihn aktiv angesprochen und wir sind dann ein bisschen zusammengewandert und er hat den Leuten nicht so, er hat sie nicht so gegrüßt und man sieht ihm an, er will nicht mit jemandem reden. Aber er hat es, glaube ich, mega geschätzt, mit mir unterwegs zu sein. Es war auch gar nicht lange. Und als mein Buch dann fertig war, habe ich ihn geschickt als Geschenk nach Deutschland. Und er hat es gelesen und dann hat er gesagt, ich verstehe nicht, wie es möglich war, dass du so viele Leute kennengelernt hast. Und ich habe genau die gleiche Route wie du gewandert oder bin gewandert. Und er hat nicht so viele Begegnungen gehabt. Und ich glaube, das ist halt schon auch, und er hätte es sich wahrscheinlich gewünscht. Und das ist schon eine Art und Weise, wie man auch unterwegs ist. Und ja, jetzt, wo ich weiß, dass ich Begegnungen schon sehr schätze, bin ich noch etwas offener unterwegs und frage auch die Leute, was sie machen. Und eigentlich erzählen ja alle gerne. Komm, wir sind doch so ein bisschen, wenn jemand fragt, wo bist du unterwegs? Und du kannst sagen, ja, ich bin schon seit 9 Wochen unterwegs und habe irgendwie über 1000 Kilometer. Es macht schon ein bisschen Spaß, so ein bisschen zu blöffeln. Ich glaube, bei mir hat man es auch immer nicht so erwartet. Die waren dann immer so, was? Wirklich, das kann ich nicht glauben, aber ich habe auch spannende Sachen wieder erfahren. Also es geht ja nicht immer nur darum, was ich erzählen kann, sondern auch, was ich alles erfahre. Und daher war das schon das Schönste.
Naja, und ich finde auch, dass wir Menschen grundsätzlich eigentlich sehr offen und alle sehr freundlich sind. Wir oftmals aber einfach nur durch Erfahrung oder Erlebnisse das verlernt haben. Das Freundlichsein, den Umgang miteinander. Das ist ja heutzutage dieses Problem, dieses Zwischenmenschliche ist ja immer noch so, vor allem in Großstädten, in der vollkommenen Anonymität, geht viel davon verloren. Und das ist eigentlich, finde ich, das Allergrößte, sich mit den Leuten, den Einheimischen zu unterhalten und auszuwechseln und zu sehen, so, hey, was ist eigentlich so dein Problem hier? Davon so ein bisschen was mitzunehmen. Was beschäftigt dich den ganzen Tag? Was macht dich glücklich? Und das finde ich eigentlich immer ganz cool, so am Reisen selbst. Und egal, ob das jetzt eine Fernwanderung innerhalb Europas, in den Alpen ist oder halt eben auf anderen Kontinenten, so mit den Leuten in Kontakt zu kommen.
Ja, das ist genau gleich. Das ist wirklich schön. Auch ich sage auch, dass man halt sehr viel lernt. Also wenn du gerade deine Frage, hey, was beschäftigt dich, was ist vielleicht auch eine Herausforderung hier in dieser Region, wo ich gerade durchwandere, und wenn du so ein bisschen erfährst, dass die Leute bewegt und was hier gerade abgeht und was die Probleme sind, aber auch was das Schöne sind, damit man nicht nur vom Negativen spricht, das ist so bereichernd. Also das hat mir ja für das ganze Leben irgendwie wie eine Weiterbildung oder so mit mir gemacht, und das schätze ich schon extrem.
Ja, jetzt hast du das gerade auch schon angesprochen, das hätte ich sowieso gerne mal gefragt. Inwieweit haben dich diese 4 Monate so verändert? Also wer ist die Christina vor der Wanderung gewesen und wer ist sie danach gewesen? Ist es noch dieselbe?
Nein, es ist wirklich nicht mehr dieselbe. Ich hatte mich immer ein bisschen dagegen gewehrt, wenn man sagte, ja, du gehst auf einen Selbstfindungstrip, das hat mich so gestört, wenn man die Wanderung dann damit abgestempelt hat. Aber ich muss schon sagen, wenn du sowas machst, du kommst schon ein bisschen verändert zurück. Vielleicht nicht, dass man es aktiv direkt merkt, aber meine Einstellung, mein Denken hat sich ein bisschen verändert, und zwar zum Positiven. Was sicher eines der größten Learnings war, ist, fang einfach mal an. Du kannst immer noch aufhören. Wenn es dir nicht gefällt, wenn es zu streng ist, was auch immer, du probierst einfach aus. Das war jetzt bei der Wanderung so, und danach war ja das Buchthema dann im Fokus, und dann habe ich gedacht, hey, ja, ich habe ja noch nie ein Buch geschrieben, wie geht denn das? Und dann habe ich halt einfach mal angefangen, und schlussendlich ist es gut gekommen. Es war ja ein riesen Überraschungserfolg, es war ein Bestseller in der Schweiz, es wurde danach sogar noch in Deutschland auch verlegt, also die Rechte wurden von meinem Schweizer Verlag abgekauft. Es war wirklich ein riesengroßen Erfolg, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Und dann der nächste Schritt war nach dem Buch, hey, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte eine PR-Agentur gründen. Und ich hatte davor gar nie in einer PR-Agentur gearbeitet, sondern einfach im PR-Bereich. Und dann habe ich gedacht, hey, ich mache das jetzt mal. Ich gebe mir Mühe, ich bereite mich vor, ich gebe mein Allerbestes, aber ich versuche es. Ich bin nicht ein Fan, wenn man sagt, ja, mach einfach, fake it until you make it. Das hört sich so ein bisschen negativ an, wie dass das, was man macht, ja auch nicht so wirklich Qualität hat. Aber wenn man ehrlich sich Mühe gibt und macht, was man von Herzen will, dann kommt das schon irgendwie gut. Und das habe ich auf der Via Alpina gelernt. Ich gehe Projekte selbstbewusster an. Ich weiß, was ich mitbringe, ich weiß, was ich kann, ich weiß auch, was ich nicht so gut kann. Natürlich hatte ich viel Zeit, mich mit mir selber zu beschäftigen unterwegs. Das heißt beispielsweise auch, dass ich total Mühe habe, Pausen zu machen. Mehr ließ ich aus dem Grund, was die Leute von mir denken. Sei es jetzt beim Wandern selber, hatte ich das Gefühl, ich muss mehr Kilometer pro Tag machen, damit ich so im PCT-Schnitt wäre. Aber der PCT ist nicht die Via Alpina, das ist eine ganz andere Route. Und jetzt im aktuellen Leben mit dem Beruf und so habe ich wieder das Gefühl, ja, wann mache ich dann mal wieder eine große Pause? Das kann ich mir jetzt gerade nicht leisten. Und Pausen sind so wichtig, weil sonst brennst du halt langfristig schon ein bisschen aus. Und Pausen geben auch wieder Kraft, Vollgas zu geben. Also da So viel habe ich auf diese Wandlung gelernt, so dass ich sogar die letzte Seite im Buch dem Thema gewidmet habe, weil immer wenn mich ein Thema beim Wandern sehr beschäftigt hat, hatte ich mir im Notiz-App Gedanken oder alles so ein bisschen aufgelistet und immer mal wieder darüber nachgedacht. Und am Schluss kam ich in Monaco an und hatte 10 Themen, die ich dann Lebenslektionen von der Via Alpina genannt hatte, aufgelistet. Und die habe ich dann ins Buch genommen. Und diese Lebenslektionen von der Via Alpina, die lassen sich coolerweise auch auf das normale Leben übertragen. Es sind nicht Lektionen, die es nur fürs Wandern braucht, wie eben das mit den Pausen machen oder auch, wenn mir jemand einen Tipp gegeben hat, es waren Ratschläge, da kannst du nicht wandern, das geht nicht. Und wenn ich dann keine konkrete Info bekomme, wieso, dann habe ich nicht jedes Wort als Gesetz genommen. Also ich habe dann gesagt, okay, der hat mir das zwar gesagt, aber der hat gar nicht gefragt, was ich kann und was ich schon gemacht habe, was meine Erfahrung ist. Und ich habe keinen guten Grund erhalten, dann entscheide ich jetzt selber. Und nicht einfach, die Person sagt, mach das nicht, dann mache ich das nicht. Und so hat mich die Via Alpina wahrscheinlich doch ein bisschen verändert.
Ja, das sind alles sehr, sehr gute Dinge, sehr, sehr gute Tipps. Und das Letzte, was du gerade gesagt hast, das nehme ich schon seit Jahren mit mir mit. Wenn mir jemand einen Tipp gibt, dann muss man immer hinterfragen, warum gibt die Person mir den Tipp und was hat die Person eigentlich für Erfahrungen, warum sie mir den Tipp gibt. Weil vielleicht stimmt das auch einfach alles nicht, sondern sie hat einfach nur irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht, aber grundsätzlich kann das halt eben ganz anders sein. Und deswegen, man muss nicht immer alles akzeptieren, was jemand einem sagt.
Genau.
Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, weil du es gerade schon gesagt hast, diese Lebensliste, die ist auf der letzten Seite des Buches oder in den letzten Seiten. Und damit sind wir auch beim Schluss des Buches angekommen. Und ich fand das ein wahnsinnig, also erstens fand ich es ein tolles Buch zum Lesen und zweitens fand ich es ein sehr, sehr tolles Gespräch mit dir jetzt hier heute, darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Moment, um jetzt Werbung für das Buch zu machen, was wir jetzt quasi eine Stunde lang gemacht haben, aber zu sagen, ey, wenn euch das jetzt gefällt, was ihr gehört habt, dann schaut vorbei beim Buchhändler eurer Wahl oder halt eben auf Amazon. Da haben wir es euch in den Shownotes verlinkt. Von wegen könnt ihr euch da holen als Taschenbuch oder halt eben als E-Book. Und ich danke dir vielmals, Christina, dass du heute da warst, dass du dir Zeit genommen hast und deine Erlebnisse mit mir und uns geteilt hast.
Ich danke dir auch. Es war schön, mal wieder so intensiv über die Via Alpina zu reden. Es macht mir immer noch große Freude daran, nur schon zu denken. Und ich hoffe, dass da draußen vielleicht die eine oder andere Person auch Lust darauf hat, sowas Tolles zu machen, egal ob sie Via Alpina ist oder sonst was, und sich durch die ganzen coolen Podcast-Episoden von euch inspiriert fühlt, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir Vorbilder haben und dass es einem Mut macht und dann können wir irgendwann auch selber ein Vorbild sein.
Sehr schön gesagt. Vielen, vielen Dank.
Danke dir auch.
Tschüss.
Tschüss.